Deutschlandfunk Marktplatz.
Heute mit Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen. Sie sind praktisch überall um uns herum, doch gesehen hat sie noch niemand. Funkwellen sind unsichtbar. Wir können sie nicht riechen oder schmecken. Ausgestrahlt werden sie von großen Fernsehtürmen oder Mobilfunkmasten, aber auch von vielen kleinen Geräten, von Smartphones, von Laptops und WLAN-Routern und immer häufiger auch von Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik. Denn natürlich kommuniziert auch der smarte Fernseher, die intelligente Waschmaschine oder das Babyphone im Kinderzimmer ebenfalls per Funkwellen. Für die Verbraucher ist das erstmal praktisch. Schließlich möchte kaum jemand massenhaft Kabel quer durch seine Wohnung legen. Doch mit der zunehmenden Vernetzung steigt auch die Menge der Strahlung, der wir täglich ausgesetzt sind. Und vielen Menschen macht genau diese unsichtbare Strahlung Angst. Manche berichten, sie könnten die Mobilfunkstrahlung spüren und berichten von Konzentrationsstörungen, von Hautausschlag und Kopfschmerzen und anderen Beschwerden. Mobilfunkkritiker warnen gar vor möglichen Krebsgefahren oder gerade für Männer eine gruselige Vorstellung vor Unfruchtbarkeit, weil die Strahlung angeblich Spermien schädigen soll. Wissenschaftler und Ärzte aus aller Welt haben deshalb gar gefordert, den Ausbau des neuen Mobilfunkstandards 5G sofort zu stoppen. Andere Wissenschaftler und offizielle Stellen beruhigen aber. Solange die geltenden Grenzwerte eingehalten werden, gäbe es bisher keine Anzeichen für Gefahr. Unser Thema deshalb heute im Marktplatz. Angst vor Elektrosmog. Machen uns 5G, WLAN und Co. wirklich krank? Hier bei mir im Studio begrüße ich dazu Professor Alexander Lerchel von der Jacobs University in Bremen. Er ist Biologe und einer der führenden Forscher zu den gesundheitlichen Auswirkungen von Mobilfunkstrahlung in Deutschland. Herr Lerchel, schön, dass Sie zu uns ins Studio kommen konnten.
Gerne, schönen guten Morgen.
Bei uns sitzt außerdem Frau Dr. Inge Paulini, die Präsidentin des Bundesamtes für Strahlenschutz. Herzlich willkommen auch Ihnen, Frau Paulini.
Vielen Dank, guten Morgen.
Und Professor Dr. Wilfried Kühling, Elektrosmog-Experte beim Bund für Umwelt und Naturschutz, BUND, und lange Jahre auch Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Umweltorganisation. Herr Kühling, schön, dass auch Sie dabei sind. Ich hoffe, Sie können uns in Hannover auch gut hören. Herzlich willkommen beim Marktplatz.
Ja, wunderbar, vielen Dank.
Und natürlich freuen wir uns auch hier beim Marktplatz immer auf Ihre Fragen und Anmerkungen rund ums Thema. Dieses Mal um das Thema WLAN, Mobilfunk und Elektrosmog. Wir machen Ihnen Mobilfunkmasten vor der Haustür Sorgen oder vielleicht auch das Telefon in Ihrer eigenen Hosentasche? Verzichten Sie vielleicht bewusst auf Geräte mit Mobilfunk oder WLAN? Versuchen Sie mit anderen Mitteln Ihre persönliche Strahlenbelastung zu reduzieren? Und wenn ja, mit welchen? Oder halten Sie die Sorge um die unsichtbaren Strahlen für maßlos übertrieben? Und freuen sich vielleicht auch noch auf das schnellere Internet mit 5G-Smartphones? Melden Sie sich. Wir freuen uns auf Ihre Mails und Ihre Anrufe rund ums Thema Elektrosmog.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
Unser Thema heute im Marktplatz: Angst vor Elektrosmog. Machen uns 5G, WLAN und Co. wirklich krank? Herr Kühling, für den BUND haben Sie sich lange mit dem Thema Mobilfunk und Elektrosmog beschäftigt. Warum liegt Ihnen das Thema denn so am Herzen?
Ja, das kann ich sagen, weil ich sehe, dass durch den Mobilfunk und die entsprechenden Funkwellen letztlich auch für die niederfrequenten Felder des Haushaltsstromes insgesamt Wirkungen erzeugt werden, die gesundheitliche Effekte im Menschen, in Organen, in Mensch, Tier und Pflanze erzeugen. Und da wir keine Rezeptoren haben, wie Sie eingangs sehr richtig besagt haben, können viele Menschen das nicht wahrnehmen, aber die wissenschaftlichen Studien, die weltweit aufgestellt sind, tausende von Studien in verschiedener Richtung, zeigen auch von hunderten von Wissenschaftlern aus solchen Expertengremien, zeigen, dass da etwas passiert im Organ, in den Zellen, in dem Nervensystem. Und das macht mir Sorge, macht mir Angst, weil die Bewertung dessen nicht wirklich so läuft in der Gesellschaft, wie ich mir das wünsche, denn man schiebt diese Bewertung auf die Wissenschaft und die Wissenschaft sagt, ja, aber das können wir ja nicht verstehen, warum das so ist. Wir wissen zwar, dass da was ist, aber wissen nicht, warum das so ist. Und also ist das wissenschaftlich nicht bewiesen und für die dann auch nicht existent. Das ist aber eine Tatsachenunterschlagung eigentlich, weil wir eben wissen, dass Effekte da sind. bei den Pflanzen, beim Baum, bei Bakterien wissen das, bei Bienen wissen wir es. Und vor allen Dingen auch bei Menschen gibt es eben sehr, sehr klare Urteile. Und wenn man das überprüft im Tierversuch, stellt man fest, wie das in Amerika passiert ist, dass eben die entsprechenden die Tumore, die man dort beim Tier in langen Untersuchungen gefunden hat, wie Gliom und Acusticus neurinome, dass diese Tumore auch beim Menschen beobachtet werden in den sogenannten epidemiologischen Studien.
Herr Kühling, da haben Sie jetzt schon relativ viele Detailpunkte geliefert. Wir sprechen über die Krebsgefahren gleich nochmal etwas ausführlicher. Ich frage jetzt aber nochmal ganz persönlich. Sie sind ja, also man kann glaube ich sagen, Sie sind Mobilfunkkritiker. Sie haben trotzdem ein Handy. Wie passt das zusammen und wie gehen Sie damit um?
Nun, ich bin da nicht empfindlich. Insofern gehe ich da ran mit einer logisch-wissenschaftlichen, ganzheitlichen Betrachtung heran. Natürlich gibt es Vorteile durch die Nutzung eines Handys. Wenn man unterwegs ist mit der Bahn, dann kann man das sehr schnell nachvollziehen. Aber es macht eben Sorge, dass diese Einwirkung auf den Menschen insbesondere natürlich fremdgesteuert ist. Es ist eine Bestrahlung, der man sich nicht entziehen kann. Die geht durch die Körper, geht durch die Organe hindurch und ich kann mich ihr nicht entziehen. Und das ist das Dramatische, weil wir natürlich als Menschen selbst entscheiden wollen, ob wir uns einer Belastung aussetzen oder nicht. Wir beim Rauchen auch. Da kann ich natürlich sagen, ich lasse die Zigarette sein, aber der Strahlung kann ich mich nicht entziehen. Sie geht durch jede Wohnung.
Und wie gehen Sie mit Ihrem eigenen Handy, wie gehen Sie mit WLAN und Ähnlichem in Ihrer Wohnung um?
Das Handy ist in der Regel auf Flugmodus gestellt. Ich nutze es nur dann, wenn ich es wirklich aktiv brauche, wie in diesem Fall. Ich habe es heute Morgen eingestellt, falls Sie mich erreichen wollten, aber dann ist es wieder ausgestellt. Zu Hause wird das WLAN nur eingeschaltet, wenn ich es mal brauche. Nachts auf jeden Fall ausgestellt. Das Ganze im Haus habe ich verkabelt. Ich habe Glasfaseranschluss mit entsprechender Verkabelung bis zum PC. Smart Meter, die mir die Daten...
Das sind diese intelligenten Stromzähler.
Stromzähler, das läuft alles über Kabelverbund. Bin weltweit vernetzt, das macht mir gar keine Sorgen.
Und also Sie sind nicht abgebunden von der Welt, aber Sie versuchen auf Funk nach Möglichkeit zu verzichten, kann man zusammenfassen, ja?
Genau.
Professor Lerchel, Sie sind Biologe, Sie forschen seit langem schon über die möglichen Gefahren von Mobilfunkstrahlung und anderen Arten von elektromagnetischer Strahlung. Wie halten Sie es denn persönlich mit Ihrem Handy? Ist das auch meist ausgeschaltet?
Nein. Ist es meistens angeschaltet.
Ihnen macht das alles keine Sorgen?
Nein, nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen und auch nach meinen eigenen Studien habe ich da gar keinen Grund zur Sorge.
Okay, das werden wir gleich nochmal genauer ausdiskutieren, wie es, wie gesagt, um die Studienlagen und so weiter steht. Für viele Mobilfunkkritiker sind Sie ja sowas wie der Erzfeind, habe ich den Eindruck gewonnen. Ihnen wird gelegentlich Industrienähe unterstellt. Wie gehen Sie mit solchen Vorwürfen um? Weil es soll ja wohl heißen, Ihre Meinung ist gekauft.
Das ist falsch, aber natürlich werde ich seit Jahren angegriffen dafür, dass ich eben diese Studien veröffentlicht habe, die keine Effekte zeigen. Und da ist man in den Augen von vielen Mobilfunkkritikern gleich schon mal ein nicht mehr neutraler Wissenschaftler, sondern möglicherweise industrienah. Aber bisher habe ich die Aufträge, die ich zur Forschung bekommen habe, ausschließlich vom Bundesamt für Strahlenschutz bekommen. Und das ist nun wirklich keine Industrie. Also das heißt, das Deutsche Mobilfunkforschungsprogramm zum Beispiel, auch in dem ich ja sehr aktiv war, das ist zur Hälfte von der Industrie finanziert worden, vom Bund, aber auch da hatte die Industrie gar keine Möglichkeit, auf die Studien Einfluss zu nehmen. Also die Industrienähe oder Industriekäuflichkeit, die ist bei mir einfach nicht vorhanden.
Sie haben ja vor einiger Zeit eine Rattenstudie zu Mobilfunkstrahlen gemacht, die für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat und gerade die wird auch relativ oft jetzt von Mobilfunkkritikern zitiert. Wie gesagt, auf einzelne Studien gehen wir später nochmal kurz ein, aber ich kann vielleicht so viel zusammenfassen. In dieser Studie hat sich gezeigt, dass Strahlung unter Umständen das Wachstum von schon existierenden Krebstumoren bei Ratten beschleunigen kann. Über die Studie, wie gesagt, sprechen wir gleich nochmal ausführlich. Trotzdem die Frage, macht Ihnen das nicht Angst, wenn Sie solche Ergebnisse haben?
Nein, das ist ein Worst-Case-Szenario gewesen. Das heißt, die Ratten wurden 24 Stunden, 7 Tage die Woche, das ganze Leben bestrahlt mit Feldstärken, die auch nicht normal sind für die menschliche Benutzung von Handys zum Beispiel oder durch Mobilfunkstationen. Also das war wirklich wirklich ein Worst-Case-Szenario. Und die Ergebnisse, die wir erzielt haben, stimmen mit denen, die vorher beim Fraunhofer-Institut in Hannover gewonnen wurden, genau überein. Das heißt, es war eine Bestätigungsstudie, die eben zeigte, wenn ein Tumor schon da ist, dann wächst er schneller. Das kann man auch erklären wissenschaftlich, hat aber mit der Krebsentstehung nichts zu tun. Das heißt, nach wie vor ist die wissenschaftliche Datenlage so, dass Krebs durch elektromagnetische Felder dieser Frequenz nicht ausgelöst werden kann. Wohl aber, wie in dem Experiment gezeigt, bei Ratten dazu führt, dass die Krebstumore dann schneller wachsen. Man muss allerdings auch dann einschränkend dazu sagen, dass diese Ergebnisse nicht auf Menschen übertragbar sind, weil wir ja eben eine ganz andere Expositionsszenarien haben.
Die dritte Person in unserer Runde, Frau Dr. Inge Paulini, Sie sind Präsidentin des Bundesamtes für Strahlenschutz, also sowas wie Deutschlands oberste Strahlenschützerin. Sie und Ihre Mitarbeiter haben auch massenhaft Studien zu elektromagnetischer Strahlung ausgewertet und da wird eben doch erstaunlich oft von möglichen Gefahren gesprochen. Wie mulmig ist denn Ihnen, wenn Sie einen Mobilfunkmast sehen oder Ihr Smartphone anschauen?
Mir ist nicht mulmig, ich bin da ganz ruhig. Der Stand des Wissens heutzutage ist dergestalt, dass wir wissen, dass bei den geltenden Grenzwerten in Deutschland wir weit von einer möglichen Wirkung entfernt sind. Wir wissen, dass wir eine sehr gute, sehr detaillierte Datenbasis haben. Wir hatten ein sehr umfassendes Forschungsprogramm, das Deutsche Mobilfunkforschungsprogramm, wo ganz viele mögliche Wirkungen oder damals diskutierte Wirkungen untersucht wurden. Und wir haben herausgefunden, dass es nur eine belegte Wirkung gibt. Das bedeutet, wenn man elektromagnetischen Feldern längere Zeit intensiv ausgesetzt wird, dann wärmt sich unser Körpergewebe auf. Wir müssen verhindern, dass es über eine bestimmte Stärke dieser Erwärmung herausgeht. Und auf dieser Basis sind die Grenzwerte abgeleitet. Das heißt, ich bin ganz ruhig und bin sicher, dass wir heute durch nicht nur das Smartphone, sondern auch durch andere Geräte geschützt sind und auch bei den Mobilfunkmasten. Da gibt es ja ein besonderes Anmeldesystem.
Machen Sie trotzdem irgendwelche Schutzmaßnahmen im Alltag? Ich sag mal, dass Sie überwiegend mit Headset telefonieren, damit das Telefon nicht so nah am Kopf ist oder dass Sie beispielsweise das Telefon nachts ausmachen, nicht neben sich auf dem Kopfkissen oder auf dem Nachtschrank liegen lassen. Wie handhaben Sie es da?
Ich handhabe es so, wie wir auch der Bevölkerung allgemein empfehlen, dass sie sich verhalten sollte. Nämlich, wenn es möglich, also Voraussetzung ist, dass wir alle wissen, dass das Smartphone oder das Handy unsere stärkste Strahlenquelle ist. Das ist nicht der Mobilfunkmast und das sind in der Regel auch nicht andere Geräte, sondern wirklich das Handy. Und da ist die Frage, wie kann ich den Abstand zwischen meiner Person, meinem Körper und dem Handy vergrößern? Und das kann ich halt machen, indem ich zum Beispiel ein Headset freisprechen benutze. Ich kann es, und das tue ich persönlich immer, wenn ich ein Festnetztelefon habe, dann nehme ich das statt Handy. Ich überlege mir, muss ich jetzt wirklich telefonieren? Also man kann natürlich die Zeit, die man am Handy direkt verbringt, vermindern. Und wirklich alles, was den Abstand zum Körper erhöht, ist gut, ist schützend sozusagen.
Ja, bevor wir jetzt gleich in die Details gehen, nochmal ganz kurz der Hinweis. Wir sprechen jetzt erstmal über Mobilfunkstrahlung und Strahlung, wie sie momentan üblich ist, bei den bisherigen Mobilfunkstandards, also bei den GSM-Netzen, bei UMTS und LTE, was sich möglicherweise noch durch den neuen Mobilfunkstandard 5G ändert. Darauf kommen wir dann nach den Nachrichten nochmal zu sprechen. Vielleicht nochmal eine Frage, Herr Kühling. Strahlung ist nicht gleich Strahlung. Inwiefern unterscheidet sich denn Mobilfunkstrahlung, ich sag mal von der Art her, von Dingen wie radioaktiver Strahlung?
Also da ist mir natürlich in den vorhergehenden Beiträgen schon einiges aufgefallen, wo ich gerne etwas dazu sagen würde. Wir müssen erstmal klären, dass dieses Wärmemodell, mit dem die Grenzwerte begründet werden, das eine Auge ist, mit dem gesehen wird. Was aber nicht gesehen wird mit dem anderen
also,
Auge.
Entschuldigen Sie, Sie meinen, dass eigentlich nur eine Wärmewirkung durch die Handys belegt ist und ansonsten nichts.
Genau. Darum geht es Ihnen. Da sind gerade. Wir nämlich bei der Frage, was ist im Grunde der Kernpunkt? Der Kernpunkt der Auseinandersetzung, das Dilemma der ganzen Diskussion, dieses Hin und Her, liegt darin, dass die sogenannte Wissenschaft diese Frage verkürzt auf die Tatsache, ob eine Krebsentstehung in einem kausalen Wirkungsbezug hier Ursache einer Frequenz, dort ein bestimmtes Organ mit einer bestimmten, mit einem bestimmten Effekt, einer Belastung, einer Tumorart, erklärt werden kann, das heißt, ob man das verstehen kann. Und da das beim Krebsgeschehen natürlich hochkomplex ist und nicht verstanden wird, wirklich in ganz, ganz vielen Fällen, verkürzt man sich und verschanzt man sich hinter der Tatsache, dass man es nicht erklären kann und sagt, diese Effekte, die zuhauf beobachtet werden, sind quasi nicht existent. Und das ist eine Tatsachenunterschlagung. Das würde im Kriminologischen, würde das natürlich irgendwie gewertet und
das ist starker Tobak, Herr Kühling, den Sie jetzt gerade gesagt haben. Also vielleicht sollten wir vielleicht die Sache von der sogenannten Wissenschaft nochmal ganz kurz an Herrn Lerchel zurückgeben. Fühlen Sie sich als sogenannter Wissenschaftler und inwiefern unterschlagen Sie Daten?
Natürlich unterschlage ich keine Daten. Alles wird veröffentlicht, was ich untersucht habe. Also das weise ich bzw. für meine Kollegen auch von sich. Es ist zum Beispiel so, die wissenschaftliche Datenlage ist ja auch ganz, ganz eindeutig, zum Beispiel für Gehirntumore in Deutschland oder in anderen Ländern, dass diese Gehirntumore nicht ansteigen. Wenn wir davon ausgehen, dass wir seit vielen Jahrzehnten die Handys benutzen, die ja eben, wie eben schon gesagt, die stärkste Strahlungsquelle für uns ist, dann müsste man erwarten, dass wenn es eine solche Erkrankungsart gibt, die mit dem Handy zusammenhängt, dann müsste man die auch sehen können nach so langer Zeit anhand der gestiegenen Tumorraten beim Gehirn, die sieht man aber nicht. Ebenso gilt es für andere Krebsarten. Also dieser Zusammenhang, der müsste sich ja zeigen, wenn er denn da wäre, und er zeigt sich nicht. Und das wird auch durch die Tierstudien bestätigt. Also das heißt, aus wissenschaftlicher Sicht, aus Datenlage, und da brauchen wir gar nicht zu interpretieren, gibt es solche Zusammenhänge bislang nicht.
Vielleicht erklären Sie trotzdem mir nochmal den Unterschied. Wie unterscheidet sich denn, ich sag mal rein physikalisch, diese Handystrahlung von radioaktiver Strahlung oder Röntgenstrahlung? Ich habe da immer wieder das Wort nicht ionisierend gelesen. Das ist extrem wissenschaftlich. Können Sie es für einen Laien einfach verständlich erklären, was das bedeuten soll?
Ja, das ist relativ einfach. Radioaktive Strahlung, die zerstört chemische Bindungen. Ganz schlimm zum Beispiel, wenn die DNA, unsere Erbsubstanz, zerstört würde, dann ist das der erste Schritt hin zu Krebs. Das bezeichnet man als ionisierende Strahlung, einfach weil Ionen gebildet werden. Bei Mobilfunkfrequenzen und auch bei anderen Frequenzen, auch zum Beispiel bei Licht, ist es nicht so. Also diese ionisierenden Effekte treten bei diesen Wellenlängen oder Energien überhaupt nicht auf.
Das heißt, die sind komplett harmlos, da müssen wir uns überhaupt keine Sorgen machen, oder?
Solange wir unterhalb der Grenzwerte bleiben. Wenn die Grenzwerte überschritten werden, kann es zu Erwärmungen kommen. Das ist der einzige Effekt, der bis jetzt nachgewiesen worden ist. Aber die Energie von elektromagnetischen Feldern des Mobilfunks, die sind um einen Faktor 1 Million zu gering, um ionisierend wirken zu können. Das ist auch eine physikalische Tatsache.
Herr Kühling, das klingt doch eigentlich so, als ob Sie sich um Dinge Sorgen machen, die so nicht existieren.
Wie ich gerade sagte, es gibt ja zuhauf Studien weltweit, die zeigen, dass die Wirkungsmechanismen nicht im Bereich der ionisierenden Strahlen zu besorgen sind, sondern im Bereich der nicht ionisierenden Effekte. Wenn diese Strahlen auf das Nervensystem einwirken, wenn wir wissen, dass im Grunde die Herzspannungskurve im EKG verändert wird, wenn Gehirnspannungskurven im EEG verändert werden oder die Muskelspannungskurven im EMG verändert werden, dann sind das ja Effekte, die wir beobachten. Die müssen jetzt nicht direkt zu einer krankmachenden Wirkung führen, aber ich möchte doch nicht von ferne, von Fremdeinwirkung aus in meinem persönlichen organischen Gefüge beeinflusst werden.
Okay.
Denn die Effekte, die dann auftauchen, die sind zum Teil ja klar untersucht. Es gibt plausible Wirkungsmechanismen, dass...
Da würde ich an der Stelle jetzt einfach noch mal gerne kurz Frau Paulini das Wort geben. Also es sind tatsächlich Wirkungen nachzuweisen. Ob sie jetzt nun krank machen, ist eine andere Frage. Können wir uns darauf einigen, dass auch Handystrahlung beispielsweise das EKG verändern kann? Sind das Wirkungen, wo Sie auch sagen, das ist tatsächlich so?
Es gibt eine Vielzahl von Studien, die Effekte zeigen. Studien, wo man Zellen oder Organe oder biologische Systeme mit elektromagnetischen Feldern bestrahlt hat und dann Effekte gesehen hat. Was aber wichtig ist, und das ist untrennbar, ist, ob das relevant ist für uns als Menschen. Für uns als Gesellschaft, schadet es uns? Wann schadet es uns? Was sind die Szenarien, also die Art und Weise, wie wir dieser Strahlung ausgesetzt sind, und das muss man zusammen sehen.
Auf die möglichen Risiken können wir gleich nach den Nachrichten noch mal genauer eingehen. Unser Thema heute im Marktplatz: Angst vor Elektrosmog macht uns 5G, WLAN und Co. krank. Wir freuen uns weiter auf Ihre Fragen zum Thema. Mein Name ist Stefan Römermann und bei mir im Studio hier in Berlin sitzen weiterhin der Biologe Professor Dr. Alexander Lerchel von der Jacobs University in Bremen, die Präsidentin des Bundesamtes für Strahlenschutz Dr. Inge Paulini und aus Hannover ist uns zugeschaltet Professor Wilfried Kühling, Elektrosmog-Experte beim Bund für Umwelt- und Naturschutz BUND. Und vor den Nachrichten haben wir schon intensiver gesprochen über die möglichen Gesundheitsgefahren, die von Mobilfunkstrahlung ausgehen. Was ist denn, Herr Lerchel? Es wird von der Weltgesundheitsorganisation Mobilfunkstrahlung wird eingestuft als möglicherweise krebserregend. Warum ist das denn bitteschön kein Problem?
Möglicherweise krebserregend ist vieles, zum Beispiel durch diese Organisation IARC, das ist eine Unterorganisation der WHO, wurde auch Kaffeetrinken lange Jahre als möglicherweise krebserregend bezeichnet. Inzwischen ist das geändert worden und auch bestimmte eingelegte Früchte oder Gemüse sind auch möglicherweise krebserregend. Damit ist eigentlich keinem geholfen. Also möglicherweise kann vieles bedeuten und das beruht einzig auf einer einzigen Studie, die vor einigen Jahren veröffentlicht worden ist, die Interphone-Studie, und auf Studien eines Schweden namens Hardell. Und diese beiden Befunde alleine haben dazu geführt, dass die IARC entschieden hat, das als möglicherweise krebserregend zu klassifizieren. Wenn man sich die Datenlage aber anschaut, die gleichen Daten etwas anders sortiert, dann fällt diese Einstufung eigentlich in sich zusammen. Also wie gesagt, wir müssten ja auch nach Jahrzehnten des Mobiltelefonierens sehen, dass sich in der menschlichen Bevölkerung etwas in Richtung erhöhter Tumorrate bezüglich der Gehirntumore tut, aber da ist eben nichts zu sehen.
Mhm. Da muss ich doch mal eingreifen,
Herr Kühling. Ja, Sie haben Möglichkeit zur Gegenrede, ja, Herr Kühling vom BUND. Warum macht Ihnen das warum macht es Ihnen so viele Sorgen, wenn man bis heute keine steigenden Krebsraten bei beispielsweise Hirntumoren feststellen kann? Menschen. Wir telefonieren ja schon seit über 20 Jahren mit dem Handy.
Also es ist ja eine Nebelkerze, wenn gesagt wird, da gibt es andere Dinge wie Gemüse, die sowas entwickeln können. Diese Einstufung ist ja auch relativ alt. Die WHO ist
von 2011 ist das, genau. Diese Einstufung. Also darüber brauchen wir eigentlich gar nicht mehr diskutieren.
Eben. Diese Einstufung ist... Es wird ja neu überprüft jetzt, weil neue Erkenntnisse vorliegen und die tragenden Erkenntnisse sind ja nun mittlerweile bekannt durch die amerikanischen Studien.
Und für Sie ist relativ sicher, dass Mobilfunkstrahlung Krebs erregt oder nicht?
Es ist insoweit sicher, weil man die Beurteilung, die Bewertung der vorhandenen beobachteten Effekte mit einer sachlich-logischen Art und Weise ganzheitlich betrachten muss. Und wenn ich sehe, dass im Tierversuch Effekte entstehen, dass im Grunde auch Krebs entsteht, ein Gliom, ein Akustikusneurinom im Tierversuch entsteht nach lebenslanger Bestrahlung, auch wie die Italiener gezeigt haben, bei der üblichen normalen Handy-Intensität. Und gleichzeitig Studien erhoben sind, die beim Menschen sagen, die gleichen Tumorarten können wir auch in der Beobachtung beim Menschen sehen, dann folgert man als Wissenschaftler daraus, dass hier eine kongruente Tatsache da ist, die man bewerten muss. Und da ist das Thema, was auch Frau Paulini angesprochen hat, die Grenzwerte. Grenzwerte, die sagen ja nicht, dass es eine Schwelle ist, ab der etwas passiert oder nicht passiert. Ein Grenzwert ist eine Zumutbarkeitsschwelle, die sich eine Gesellschaft setzt. Man sagt so, das wollen wir als Schutz haben. Das heißt aber nicht, dass wir damit vor den Effekten schützen, die zu beobachten sind. Wenn man das macht, dann kommt man zu ganz anderen Werten, die beispielsweise, ich habe das mal gemacht vor Jahren auch, unterstützt auch durch eine europäische Umweltagentur und eine andere europäische Akademie, wo man sagen kann, so um die beobachteten Effekte verschiedener Art, die im Zellsystem, im Nervensystem entstehen, zu schützen, müsste ich etwa einen maximalen Einwirkungsgrad von 100 Mikrowatt pro Quadratmeter einhalten. Und wenn ich das mal umsetze in die heutige Praxis, in den Haushalt, dann müsste ich ein handelsübliches Smartphone, welches mit voller Leistung sendet, in 5 Metern Entfernung handhaben.
da kann man sich dann vermutlich nur noch sehr, sehr schlecht verstehen. Frau Paulini, jetzt wurde auch Ihre Arbeit gerade schon mit den Grenzwerten angesprochen. Lassen Sie uns noch mal ganz kurz über diese beiden Rattenstudien sprechen, die auch Herr Kühling angesprochen hat. Das ist eine vom US National Toxicology Programm, NTP-Studie auch gerne genannt. Und dann gibt es noch eine von einem italienischen Institut, das heißt Ramazzini, glaube ich. Ja. Das Ramazzini-Institut. Die haben beide tatsächlich Effekte gefunden, mögliche Krebsentstehung durch Mobilfunkstrahlung. Warum sind die denn irrelevant? Herr Kühling sagt, das ist hochbrisant, was daraus gekommen ist. Warum ist das für Ihre Behörde völlig egal?
Es ist nicht völlig egal. Die waren natürlich wahnsinnig von hoher Aufmerksamkeit begleitet, diese Studien in den Bereichen der Wissenschaft und in den Bereichen der Behörden, die sich mit diesen Themenfeldern auseinandersetzen. Wir haben sie sehr intensiv ausgewertet. Was ich vorwegschieben muss, das hatte auch Herr Kühling schon angesprochen, ist das Thema der Bewertung. Also die eine Frage ist generell, welche wissenschaftlichen Studien ziehen wir heran, um über Bewertung für mögliche oder tatsächliche Auswirkungen auf den Menschen zu sprechen. Und das bedeutet immer, dass die bestimmte Kriterien erfüllen müssen, dass man natürlich gut kontrollieren muss, was man da tut, dass man letztlich mit der Studie belegen können muss, dass ein bestimmtes Agens, also in diesem Fall die elektromagnetischen Felder, tatsächlich die Ursache sind für die Effekte, die man sieht. Und die Studien müssen reproduzierbar sein, das heißt von anderen Laboren oder Wissenschaftlern wiederholbar.
Und warum machen diese Studien Ihnen keine Sorgen?
Und bei diesen Studien sind bestimmte Sachen dahingehend schwierig oder schwer auszuwerten, weil zum Beispiel die Kontrollgruppe, also die Ratten und Mäuse, die gar nicht exponiert wurden, die also in einem reinen Umgebung quasi gesessen haben, ohne die elektromagnetischen Felder, schneller krank geworden sind, schneller gestorben sind, als die Tiere, die tatsächlich exponiert waren. Das heißt, es kann schwerlich an dieser Exposition liegen. War auch so, dass nur ein Teil und nur der männlichen Ratten diese Effekte gezeigt haben und die anderen nicht. Das heißt, die Frage des spezifischen Auftretens ist immer ganz wichtig. Dann ist auch immer die Frage, sind das bestimmte Tiere, die sowieso spontan eine bestimmte Art von Tumoren haben? Also ganz viele wissenschaftliche Kriterien, die wir uns dann genau ansehen. Das ist das eine. Und zum anderen ist dann die Frage, in welcher Situation befanden sich die Tiere? Also ist die Art der Strahlung, dass es wirklich lebenslang rund um die Uhr eine Ganzkörperexposition ist? Wie stark waren diese elektromagnetischen Felder? Das alles muss man berücksichtigen, wenn man dann überlegt, sind diese Effekte, wir streiten ja nicht ab, dass diese Wissenschaftler tatsächlich Tumoren gefunden haben, aber ist das relevant für den Menschen?
Vielleicht auch noch die Frage an Herrn Lerche. Warum sind denn eigentlich so viele Studien mit Ratten und Ähnlichem werden da gemacht? Und warum gibt es wenig Studien zu tatsächlichen Effekten bei Menschen?
Zunächst nochmal zu dieser NTP-Studie, möchte ich noch ein Wort dazu sagen. Und zwar
nur kurz bitte.
Ganz kurz, ja klar. Da sind Feldstärken eingesetzt worden, die für einen Menschen vollkommen irrelevant sind. Und bei einer Verdopplung.
Also extrem starke.
Extrem starke und teilweise so stark, dass die Verdoppelung dieser Effekte dazu geführt hat, dass die Tiere gestorben sind.
Bei der italienischen Studie aber im Grunde aufgelöst wurde, weil die ja dann die entsprechend geringeren Intensitäten verwendet haben.
Ja, aber wie gesagt, bei der NTP-Studie war das eben so. Zu den Menschenversuchen, naja, es ist natürlich eine ethische Frage, inwieweit man Versuche dieser Art, also lebenslange Exposition bei Menschen durchführen kann. Das kann man natürlich nicht.
Also Leute bestrahlen kann man nicht. Man könnte natürlich irgendwelche großen Feldstudien machen. Kohortenstudien ja. Nennt sich das, glaube ich, mit Befragungen und so weiter. Richtig. Und begleitet. Das ist auch extrem aufwendig. Ne?
Sehr aufwendig. Diese Studien sind unglaublich teuer.
Aber es laufen auch welche, wenn ich das
richtig... Es laufen welche, ja. Die sind aber auch für längere Zeit angelegt. Das wird irgendwann in 5 bis 10 Jahren, schätze ich, rauskommen. Das sind sehr, sehr aufwendige Studien, die letztlich natürlich auch nicht die Ursachen dann klären können, aber den Zusammenhang möglicherweise zunächst mal aufzeigen.
Wir haben einen Hörer in der Leitung und der wartet schon, glaube ich, eine ganze Weile. Herr Selk, ich hoffe, Sie können mich gut hören, Herr Selk. Was ist Ihre Frage oder Ihre Anmerkung zum Thema?
Ja, ich höre Sie hervorragend. Und das, was die Frage, die ich hätte, die schließt sich praktisch direkt an das Gesagte an.
Ja, bitte.
Ich hatte nämlich während meiner Schulzeit in den 80er Jahren Bekannte, die direkt neben einer Sendefunkanlage von Norddeutsch Radio gewohnt haben. Und wenn man da zu Besuch kam, dann krächzen die Radios, auch wenn die Netzstecker gezogen wurden, und manchmal leuchtet noch Glühbirnen auf, auch wenn das Licht an sich aus war. Das heißt, die Leute, die neben solchen Anlagen gewohnt haben, die waren über Jahre hinweg 24 Stunden lang Feldstärken ausgesetzt, gegen die selbst die besten Handys nicht anstinken können. Okay. Und wenn etwas dran wäre, dass Rundfunkstrahlung oder elektromagnetische Strahlung im Rundfunkbereich gesundheitsgefährdend ist, dann müssten doch dort längst Krankheitsfälle aufgefallen sein, gehäuft. Mhm. Und ja. Meine Frage lautet halt, gibt es schon solche Studien, gibt es solche Untersuchungen?
Die Frage gebe ich gleich kurz an Herrn Lerche.
Ja, Herr Selk spricht ein wichtiges Thema an, das ist die elektromagnetische Unverträglichkeit zum Beispiel von Geräten. Das heißt, wenn große Feldstärken da sind, das ist bei Radiosendern, früher Mittelwellensendern der Fall gewesen, oder auch bei solchen Sendern wie U-Boot-Sendern, die auch im Norden Deutschlands zu finden sind, dann treten Störungen auf bis hin zu Kochgeschirr, was dann anfängt zu singen. Das sind sehr hohe Feldstärken. Das ist aber zu unterscheiden von den Effekten auf biologische Systeme, also wie auch den Menschen, die Gesundheit. Das bezeichnet
also
man...
Es ist völlig undramatisch, wenn der Kochtopf singt oder das Radioprogramm spielt. Das heißt nicht, dass es für mich gefährlich wird.
Richtig. Da sind unterschiedliche Wirkmechanismen, das sind ganz andere Frequenzfenster und so weiter.
Ich kann mir vorstellen, Herr Kühling hat da andere Vorstellungen von Gefährlichkeit. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist wirklich ja die Frage der Bewertung. Also wenn ich jetzt eine Studie habe, wo eine gewisse Tierart einen Krebs entwickelt, das heißt, ursächlich ist da ein Zusammenhang möglicherweise zu sehen. Ich verstehe ihn zwar nicht, aber ich beobachte die Wirkung. Mhm. Und gleichzeitig dann beobachtet wird, dass dann diese Kohorte der Tiere im Grunde länger lebt. Dann kann ich nicht sagen, weil ich länger leben kann, nehme ich den Krebs einfach an und akzeptiere das. Diese Bewertung liegt doch völlig schief. Wir müssen doch sagen, was ist denn einer Bevölkerung, was ist der Gesellschaft, was ist den Tieren und Pflanzen wirklich zuzumuten?
Ja, die Hörerfrage ging jetzt allerdings weniger darum, sondern um die Strahlung durch starke Radiosender,
genau, wie beispielsweise von Norddeich. Genau, da gibt es sehr schöne Beispiele. Weltweit in verschiedenen Staaten gibt es Fälle, wo Menschen, die beruflich mit Smartphones und Handys zu tun hatten, die Testpersonen waren oder Ähnliches, erkrankt sind an Gehirntumoren und anderen, die als Berufskrankheit höchstrichterlich bestätigt sind. Ich kenne Fälle aus Italien, aus Frankreich. Das heißt, da ist es auch nachgewiesen, dass die hohe Belastung definitiv einen Organschaden hervorruft und die berufsunfähig sind und auch zum Teil dann sterben werden oder auch schon gestorben sind. Ja. Und das ist ja in Amerika im Grunde auch festgestellt, dass da gewisse Anstiege von Krebsarten auch in der allgemeinen Bevölkerung mittlerweile zu sehen sind. Bloß man verschanzt sich dahinter, weil man nicht erklären kann, ist das ein ursächlicher Zusammenhang.
Ich glaube, der Punkt ist angekommen, Herr Kühling. Wir haben einen zweiten Hörer in der Leitung, Herrn Toni Berger. Herr Berger, was ist Ihr Anliegen oder Ihre Anmerkung zum Thema?
Guten Morgen, Tom heiße ich, nicht Toni.
Oh, Entschuldigung, Herr Berger.
Also ich bin vorweg gesagt Physiker und Grünenwähler. Und ich glaube, ich bin absolut der felsenfesten Überzeugung, dass es sich hier bei dieser Elektrosmogfühligkeit um eine Variante des Placebo-Effekts, um den Nocebo-Effekt handelt. Mhm. Die naturphysikalischen Theorien geben einfach nichts her, was eine Wirkung bringen könnte. Aber natürlich ist noch lange nicht alles erforscht. Mhm. Aber die Leute verwetten ja täglich viele tausend Male ihr Leben drauf, dass die Theorien so funktionieren, dass sie in funktionierende Technik umgesetzt werden können.
Ja, vielen Dank für diese Anmerkung. Jetzt wurde gerade tatsächlich was angesprochen, was in dem Zusammenhang vielleicht auch nicht ganz irrelevant ist, der Nocebo-Effekt. Ich glaube, das ist was, worüber auch viel gesprochen wird. Können Sie es vielleicht erklären? Placebo kennen viele Leute vielleicht. Was ist der Nocebo-Effekt, Frau Paulini?
Das ist ein Effekt, dass man einer bestimmten Ursache eine Wirkung zuschreibt und dann diese Wirkung tatsächlich auch auftreten kann. Also dass man über Befürchtungen oder Ängste tatsächliche Effekte auslösen kann.
Also das heißt, der Mobilfunkmast oder das Smartphone löst Ängste aus und es kommen aber ganz reale Symptome. Das sind keine Symptome, die sich jemand einbildet, ja?
wir gehen davon aus, dass es Menschen gibt in der Bevölkerung, die tatsächlich reale Symptome haben, und wir nehmen das auch sehr ernst. Und wir kümmern uns ja, dafür ist das Bundesamt für Strahlenschutz ja eingerichtet, um für den Strahlenschutz zu sorgen. Das ist also wirklich das, was wir auch für die Bevölkerung, nicht nur für unsere Familien und Kinder, uns als Auftrag genommen haben. Die Frage ist, wenn wir Effekte sehen, auf die sich Herr Kühling die ganze Zeit bezieht, kann man die tatsächlich ursächlich auf elektromagnetische Felder und auf den Mobilfunk zurückführen? Und nur dann, davon gehen wir aus, so sehen wir unsere Gesellschaft aufgebaut, nur wenn ich tatsächlich eine Ursache nachweisen kann, kann ich dann auf ein Verbot oder eine Änderung hinwirken. Und ansonsten muss ich mich anderweitig um die Phänomene kümmern. Und das gilt für diese Effekte, die nicht ursächlich auf Mobilfunk zurückzuführen sind, auch.
Ich kann mir vorstellen, dass Herr Kühling jetzt ganz gerne noch was dazu sagen möchte. Wir müssen aber jetzt ganz dringend mal zum Thema 5G kommen. Ich glaube, es ist klar geworden, dass Sie da etwas anderer Meinung sind als Frau Paulini. Wir haben jetzt sehr viel über mögliche Risiken eben in den aktuellen Mobilfunknetzen gesprochen und auch beim Radio. Es steht jetzt allerdings die fünfte Mobilfunkgeneration, kurz 5G, vor der Tür. Erste Teststandorte gibt es schon in Berlin. Dort hat sich unser Autor Jan Rehm in hohe Lüften getraut und einen der beteiligten Wissenschaftler getroffen.
Mein Name ist Thomas Haustein, Leiter der Abteilung Mobilkommunikation am Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut in Berlin.
Thomas Haustein arbeitet in einem Hochhaus am Berliner Ernst-Reuter-Platz, wo er und seine Mitarbeiter an der Entwicklung und Standardisierung der nächsten Mobilfunkgeneration 5G forschen. Wir treffen uns in der 13. Etage, erklimmen noch ein paar Treppenstufen, um dann durch eine Glastür aufs Dach zu treten.
Bitte hier, folgen Sie mir hier raus aufs Dach des Institutes. Im 14. Stock können Sie von hier direkt über den Campus der Universität schauen.
Trotz des grauen Himmels haben wir fast einen Rundumblick über die Stadt. Nahezu am Horizont, rechts im Westen das Olympiastadion, links in der Ferne der Fernsehturm. Ganz nah vor uns die Gebäude der Technischen Universität Berlin. Hier betreiben Technikfirmen und Forschungseinrichtungen zusammen als Verein 5G Berlin ein Testfeld für den neuen 5G-Mobilfunkstandard. Wir stehen unter einer der neuen 5G-Basisstationen, die sich optisch nur wenig von bisherigen Mobilfunk-Basisstationen unterscheidet, und schauen in Richtung TU.
Sie sehen hier mehrere Gebäude in etwa 500 Meter Entfernung, auf denen wir weitere Basisstationen für unser Testfeld installiert haben. Wenn Sie sich umdrehen, sehen Sie hier 10 Meter über uns drei aktive Sektoren mit moderner 5G-Technik.
Ganz wichtig, 5G ist nicht gleich 5G. Gesendet werden kann in dem neuen Standard in drei ganz unterschiedlichen Frequenzbereichen. Und je nach genutztem Bereich haben die Mobilfunkwellen ganz unterschiedliche Eigenschaften und Reichweiten. Bereich 1 ist der sogenannte Sub-3-Gigahertz-Bereich und auch schon gut bekannt. Denn gefunkt wird, wie schon bisher beim LTE-Mobilfunk, auf Frequenzen zwischen 700 MHz und 2,6 GHz. Zusätzlich sollen aber auch neue Frequenzbereiche für 5G genutzt werden. Unter anderem das sogenannte C-Band. Gesendet wird dann auf Frequenzen zwischen 3,4 und 3,7 GHz. Außerdem soll noch der sogenannte Millimeterwellenbereich genutzt werden. Dabei geht es um das hochfrequente Spektrum zwischen 26 und 28 GHz. Allen drei Bereichen ist gemein, es werden neue Verfahren verwendet wie das sogenannte Beamforming, bei dem die Funkwellen quasi gebündelt und dann zielgerichtet zum Empfangsgerät gesendet werden. Erste Basisstationen wie die auf dem Heinrich-Hertz-Institut und der TU sind schon einsatzbereit. Thomas Haustein zeigt auf die drei Antennenstandorte im Testfeld.
Derzeit arbeiten wir im Spektrum bei 2,6 GHz.
In diesem Frequenzbereich und im nicht allzu weit entfernten C-Band soll die Zahl der Basisstationen und der Abstand zwischen ihnen auf ähnlichem Niveau bleiben wie heute. Die Leistungsfähigkeit und Kapazität der Netze soll aber deutlich höher sein, sprich, Daten können schneller an deutlich mehr Endgeräte gleichzeitig übertragen werden. Dabei soll die Strahlenbelastung auch künftig nicht deutlich zunehmen, heißt es aus Branchenkreisen. Die Tests mit Smartphone-Prototypen und speziellen Testgeräten laufen bereits. Jetzt warten die Forscher händeringend darauf, dass die ersten 5G-Smartphones in den Handel kommen, um die Testnetze an ihre Grenzen zu bringen.
Wirklich den massiven Zugang mit vielen Teilnehmern kann man realistisch erst testen, wenn Endgeräte wirklich im Markt sind. Realistisch erwarten wir, dass wirklich eine nennenswerte Anzahl im Markt vorhanden ist Mitte nächsten Jahres. Und ab da können dann auch wirklich Belastungstests mit Tausenden von Nutzern stattfinden.
Noch im Forschungsstadium sind die Netze im Bereich der Millimeterwellen. Mit ihnen sollen künftig Downloadgeschwindigkeiten im Gigabit-Bereich möglich werden. Das wäre sogar noch einmal deutlich schneller, als es über heute gängige VDSL-Anschlüsse möglich ist. Allerdings sind solche hochleistungsfähigen 5G-Netze aufgrund ihrer geringen örtlichen Reichweite vor allem für Orte vorgesehen, wo entweder riesige Menschenmassen zusammenkommen, wie im Fußballstadion, oder dort, wo höchste Leistungsfähigkeit gebraucht wird, wie im industriellen Umfeld.
Jan Rehm war das über den neuen Mobilfunkstandard 5G. Herr Kühling, ich könnte mir vorstellen, als Ingenieur finden Sie technisch 5G gar nicht so uninteressant. Trotzdem macht Ihnen der Ausbau von 5G, glaube ich, ziemlich viele Sorgen, oder?
Ja, weil, um an das Vorhergehende anzuknüpfen, die derzeitige Belastung ja schon so ist, dass wir gesundheitliche Sorgen haben müssen.
Und was verändert sich jetzt durch 5G?
Es verändert sich, dass natürlich die Leistungsstärke voraussichtlich auch weiter ansteigen wird, weil ja eine größere Datenmenge übertragen wird. Und durch die neuen Antennenarten, Sie hatten das ja erwähnt, mit einer Art Zielausrichtung in einer gewissen räumlichen Richtung, können ja im Grunde dann gezielt große Datenmengen übertragen werden, ohne dass ich weiß, was kommt denn beim Betroffenen an. Es lässt sich ja im Nachhinein auch nicht mehr feststellen, wie hoch war denn das Ganze. Man lässt das, kann das messtechnisch nicht mehr zurückverfolgen und auch die Voraussage, die Prognose von solchen Belastungen, wie wir das aus anderen Umweltfaktoren kennen, die ist in dem Bereich ungeheuer schwierig, weil man noch gar keine Erfahrung hat. Und was jetzt gemacht wird, ist quasi ein Großversuch und man wird dann am lebenden Objekt versuchen, ob es da Effekte gibt, ob es da Sorgen gibt. Das ist, finde ich, eine unverantwortliche Haltung des Staates, der ja eine Fürsorgepflicht hat laut Grundgesetz, der im Grunde einen Schutzauftrag hat und entsprechend über Legislative und Exekutive vorher im Grunde prüfen müsste, ist denn das, was da auf uns zukommen könnte, noch verträglich? Ist denn das zumutbar? Ist das etwas, was ich den Menschen zugestehen, zumuten kann? Und das ist eine Frage, das ist kann kein Wissenschaftler sagen, das muss im Grunde die Gesellschaft sagen, weil wir immer wieder die Frage an die Wissenschaft abgeben und der Staat mit seinen Aufgaben setzt sich dann bequem zurück und sagt, ja, die wissen es ja nicht besser.
Okay, über die Einordnung der Gefahren sprechen wir nach den Nachrichten nochmal weiter. Unser Thema heute, Angst vor Elektrosmog. Machen uns 5G, WLAN und Co. wirklich krank? Mein Name ist Stefan Römermann und bei mir im Studio hier in Berlin sitzen weiterhin der Biologe Dr. Alexander Lerchel von der Jacobs University in Bremen, die Präsidentin des Bundesamtes für Strahlenschutz Dr. Inge Paulini und aus Hannover zugeschaltet Professor Winfried Kühling, Elektrosmog-Experte beim Bund für Umwelt und Naturschutz, BUND. Und vor den Nachrichten haben wir über 5G gesprochen, den neuen Mobilfunkstandard. Herr Kühling hat gesagt, warum ihm das sehr viel Sorgen bereitet und warum er ihn für gefährlich hält und eigentlich gestoppt werden sollte. Frau Paulini, Sie möchten schon seither antworten und kamen da leider irgendwie die Nachrichten dazwischen. Warum macht Ihnen das alles überhaupt keine Sorgen?
Mir macht es keine Sorgen, weil wir auf wissenschaftlicher Grundlage und bei allen Bewertungen, die wir heute vornehmen können, keine Effekte zu besorgen haben. Die Grenzwerte schützen uns. Die Grenzwerte in Deutschland sind bei weitem nicht ausgeschöpft. Wenn wir jetzt zum Thema 5G kommen, dann ist die Frage, was ändert sich?
Ganz genau.
Erste Frage, welche Frequenzen ändern sich? Wir haben die Frequenzen, die wir bis jetzt mit Mobilfunk benutzen und die wir jetzt in diesem Jahr, im nächsten Jahr, in der absehbaren Zeit nutzen werden, sehr gut erforscht. Und was jetzt in der Debatte ist und in der Vorbereitung ist, dass wir höhere Frequenzen, die sind vorhin im Einspieler angesprochen worden, 26 bis 28 Gigahertz, dass wir uns diese Frequenzen, die noch nicht so gut erforscht sind, ansehen. Und für diese Frequenzen haben wir bereits Studien in Auftrag gegeben, wo es darum geht, die Effekte zu untersuchen, die da wahrscheinlich sind. Diese Frequenzen dringen nicht so tief in den Körper ein wie die bisher genutzten. Das heißt, wenn überhaupt Effekte auftreten, dann wird es an der Hauptoberfläche sein.
Also die unterscheiden sich rein physikalisch, dringen weniger tief in den Körper ein.
Richtig. Das ist das eine. Und das andere, was auch vorhin schon deutlich herauskam im Einspieler, ist, es wird neue Anwendungen geben. Und die Technik, das Fraunhofer-Institut und andere, die da angesprochen waren, sind ja gerade erst dabei zu erforschen, wie man das benutzt. Und das ist für uns ein zweiter ganz großer Weg, den wir untersuchen. Nämlich, wie ist das mit der Intensität? Wie ist das mit den Strahlen, mit den Feldern, die uns tatsächlich erreichen? In welchen Situationen?
Ja, die Befürchtung ist ja, dass deutlich mehr Mobilfunkstationen aufgebaut werden, dass die also näher an den Menschen ranrücken. Heißt das nicht dann ganz automatisch, dass die Strahlenbelastung steigt?
Nein, das heißt es nicht, weil wir ja zwar mehr Daten übertragen wollen und wahrscheinlich werden, das ist ja der Sinn und Zweck des Ganzen, aber in viel kürzerer Zeit. Das heißt, es kann ein Ausgleich geben, dass wir höher, kürzer exponiert sind und es muss nicht unbedingt eine stärkere Strahlung dauernd um uns sein. Das zum einen. Zum anderen möchte ich wirklich unterstreichen, dass die Masten und die Sendestationen, die aufgebaut werden, alle einem Anmeldesystem unterliegen. Das ändert sich nicht. Die Grenzwerte und diese Kriterien für die Anmeldung werden sich auch nicht ändern. Und ich möchte auch noch mal allen mitgeben, dass die Bundesregierung sich nicht nur in der Koalitionsvereinbarung darauf geeinigt hat, sondern jetzt gerade im November 2019 nochmal mit der neuen Mobilfunkstrategie, dass der Gesundheitsschutz ganz oben steht. Wir können nicht über ein Experiment an der Bevölkerung sprechen, sondern wir sind im sicheren Bereich. Und wenn es neue Entwicklungen gibt, dann werden wir vorauslaufend, bevor die tatsächlich eingesetzt werden, forschen. Und wir sind auch im Gespräch mit den Mobilfunkbetreibern, dass tatsächlich diese hohen gesundheitlichen Standards auch weiterhin auch bei den Neuentwicklungen berücksichtigt werden.
Herr Lerchel, jetzt sprechen wir aber über eine neue Technik, ne, die es bisher so nicht gibt. Es werden andere Verfahren benutzt. Wir haben dieses spezielle Beam-Forwarding, wo dann die Strahlen quasi gezielter eingerichtet werden. Und es werden teilweise eben auch andere Frequenzen benutzt. Können Sie allen Ernstes als Wissenschaftler sagen, das ist absolut unbedenklich? Können Sie das guten Gewissens sagen?
Ein Wissenschaftler, der was auf sich hält, wird sowas nie sagen, weil Effekte nie ausgeschlossen werden können. Das heißt, ich kann eine unendliche Zahl von Experimenten durchführen und trotzdem nicht sicher sagen, da ist keine Gefahr. Das geht nicht, logisch nicht. Bei 5G ist es zunächst einmal so, das ist ein neues Protokoll. Das ist gar nicht so eine neue Technologie. Die Frequenzen, die benutzt werden, die werden schon heute benutzt. Zum Beispiel denken Sie ans WLAN zu Hause, das teilweise im 5-Gigahertz-Bereich arbeitet. Das sind also Frequenzen, die nicht neu sind. Das Protokoll ist ein anderes. Also wenn Sie so wollen, ist die Sprache, mit der sich die Geräte unterhalten, eine andere. Und damit werden höhere Datenmengen übertragbar. Das, was dann in ein paar Jahren dazukommt, diese 26 bis 28 Gigahertz, die sind in der Tat noch nicht ausreichend erforscht. Und da wird gerade auch etwas in der Forschung gemacht. Und vielleicht kommt noch später etwas hinzu, bei über 40 Gigahertz, auch da muss die Forschung begleiten. Die grundsätzlichen Sachen, ob das jetzt ionisierende Effekte sind oder nicht, die sind aber auch lange bekannt. Also es gibt auch in diesen Frequenzbereichen bereits Studien.
Wir haben noch einen weiteren Hörer in der Leitung, Herr Thalheim. Herr Thalheim, was ist Ihre Frage?
Ja, meine Frage ist schon nochmal die Relevanz der Frequenz. Ich meine, ich wollte es nochmal aufgreifen. Wir sind ja doch stark entlastet dadurch, dass 2015 war ja der Deutschlandfunk der letzte Sender, der starke Mittelwellensender abgeschaltet hat. Davor sind andere starke Mittel-, Lang- und Kurzwellensender abgeschaltet worden. Also wir haben eigentlich so seit 2015 ja deutlich geringere Feldstärken hier um uns herum. Und andererseits weiß jeder, dass es früher auch eine Kurzwellenbehandlung oder gibt es sicherlich heute auch noch im Medizin. Bereich gibt und viele erinnern sich auch an die Schäden, die Armeesoldaten bei der Bundeswehr und bei der MVA auf Radarstationen zugefügt bekommen haben und die nachweislich zu schweren gesundheitlichen Schädigungen geführt haben. Also diese Relation zwischen Frequenz und Feldstärke, die würde ich gerne noch mal bewertet bekommen.
Okay. Die Frage gebe ich an Herrn Lerchel, der schon die Hand gehoben hat. Was sagen Sie dazu? Welchen Einfluss hat die Frequenz auf die Gefährlichkeit?
Ja, das ist alles eigentlich auch schon ganz gut untersucht. Ich wollte nur eins klarstellen oder richtigstellen. Diese Erkrankungen bei den Radartechnikern früher, das war nicht die Radarstrahlung, also im Gigahertzbereich, sondern das waren Röntgenstrahlen, die dadurch entstanden sind, dass diese Radarstrahlen entstehen mussten, also technisch hergestellt wurden, in Gehäusen, die geschlossen waren. Und wenn man sie aufmachte, dann setzten sich diese Soldaten Röntgenstrahlung aus. Also okay. Es war nicht diese nicht ionisierende Radarstrahlung.
Und dass jetzt massenhaft Mittel- und Langwellensender abgeschaltet werden, ist das was uns irgendwo Entlastung gebracht hat als Menschen?
Ja, das wird auch immer wieder vergessen. Wenn man so einen Fernsehturm sieht, da waren ja früher Sendestationen drauf für den Rundfunk, für das Fernsehen, die teilweise im Megawattbereich gesendet haben. Also es waren richtig große Feldstärken, die jetzt abgeschaltet werden. Also der analoge Rundfunk wird ja abgeschaltet. Und es kommen stattdessen digitale Sender, also DAB oder DAB Plus Sender hinzu. Die Feldstärke, das heißt die Exposition der Bevölkerung, nimmt in der Tat ab. Bei anderen Frequenzen, anderen Protokollen, aber letztlich auch bei den gleichen übertragenen Informationen.
Und insgesamt, wenn man das insgesamt betrachtet, Frau Paulini, kann man da was zu sagen? Nimmt unsere Belastung insgesamt eher zu oder eher ab? Oder kann man das nicht so alles über einen Kamm scheren?
Man kann das nicht über einen Kamm scheren, weil wir eben unterschiedliche Frequenzen, unterschiedliche Stärken und Intensitäten haben. Aber auch das ist etwas, was wir uns jetzt vorgenommen haben, dass wir Exposition Monitoring aufbauen, dass wir also noch mehr lernen und untersuchen dazu, wie ist die Exposition im Alltag tatsächlich gestaltet.
Wir haben noch eine Hörerfrage von Frau Wolf. Frau Wolf, was ist Ihre Frage?
Ja, guten Morgen. Mein Name ist Nicole Wolf und ich rufe an als Vertreterin der zentralen Koordinierungsstelle der Bürgerinitiativen gegen 5G. Wir sind mittlerweile mehr als 200 Bürgerinitiativen, die sich uns angeschlossen haben. Und ich möchte noch mal ganz kurz eingehen auf die gesetzlichen Grenzwerte, die ja auch schon ein paar Mal erwähnt wurden.
Ja.
Wir sind nämlich damit sehr, sehr häufig konfrontiert und besonders damit konfrontiert, dass uns gesagt wird, wir würden nur irgendwelchen Verschwörungstheorien aufsitzen und diese nachplappern, obwohl wir, wie auch schon hinreichend, glaube ich, in der Sendung herausgekommen ist, hinreichend Studien aufzeigen, die biologische und eben nicht nur thermische Effekte belegen. Und deshalb nochmal die Frage, weil diese Antwort, die fehlt mir bisher, wie kann es denn sein, dass diese veralteten gesetzlichen Grenzwerte, die im Übrigen tatsächlich nur auf einem thermischen Effekt beruhen, dass diese nicht angepasst werden und immer nur gesagt wird, die gesetzlichen Grenzwerte schützen uns. Das ist eine Frage. Ich habe aber noch weitere. Soll ich die gleich?
Ja, also ich fürchte, wir können pro Hörer nur, ich sag mal, 1 bis 1,5 Fragen gelten lassen. Wenn da noch eine dran anschließt, können Sie die vielleicht gleich noch mit loswerden. Ja? Ansonsten, Frau Pauli.
Jetzt gleich mit los. Ja, gerne.
Ja.
Weil ein wichtiger Punkt natürlich heißt unsere Bewegung, nenne ich sie mal, gegen 5G, aber das schließt natürlich andere Themen ein und zum anderen eben auch WLAN an Schulen. Und wir wissen ja, dass das BFS dazu rät, Kinder vor Strahlung eigentlich zu schützen und kabelgebundene Lösungen vorzuziehen. Warum wird dann aber derzeit der flächendeckende Ausbau von WLAN-Netzen in Schulen nicht kritisch betrachtet und auch kommentiert seitens des BFS?
In Ordnung. Die beiden Fragen gehen ganz klar an Frau Paulini. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf, Frau Wolf. Frau Paulini, was sagen Sie dazu? 5G-Grenzwerte, warum setzen Sie auf veraltete Grenzwerte?
Frau Wolf, die Grenzwerte sind ja nicht veraltet, sondern sie sind noch weiterhin gültig und wir sind ja in einem Prozess der dauernden Untersuchung von neuen Studien und von neuen Ergebnissen. Ich habe vorhin schon mal ausgeführt, dass wir nicht alle Studien kritiklos und 1:1 übernehmen, sondern wir schauen, welche Ergebnisse wurden gefunden, aber unter welchen Bedingungen. Und dann schauen wir, halten wir das für relevant für den Menschen. Also der Schritt der Bewertung ist sehr wichtig und es ist nicht richtig und wissenschaftlich auch nicht korrekt, Studien zu nehmen und heranzuziehen für weitergehende Schritte, die sie letztlich einfordern, wenn die nicht tatsächlich valide sind in diesem Sinne für unsere Bewertung. Wir haben also die Studien, die Effekte aufzeigen, angeschaut und haben herausgefunden, unterm Strich, das gilt nach wie vor unsere Einschätzung und unsere Bewertung, dass wir nur den thermischen Effekt haben, also nur die Erwärmung des Körpergewebes, die heute wissenschaftlich nachgewiesen ist.
Aber Frau Paulini, das ist doch falsch. Wir haben doch tatsächlich im Grunde Wirkungen,
die man beobachten kann. Darf ich das bitte weiter ausführen, Herr Kühling? Also ich habe gesagt, es gibt Wirkungen. Ich streite ja nicht ab, dass es diese Studien gibt. Die sind für uns aber nicht relevant. Die Grenzwerte, das möchte ich auch noch mal zu sagen, das ist sehr wichtig. Die sind auf dieser Basis mit großen Sicherheitsfaktoren abgeleitet worden. Und es ist so, das muss man auch wissen, dass die deutschen Grenzwerte bei weitem nicht ausgeschöpft sind. Das heißt, wir könnten noch viel mehr Strahlung um uns herum vertragen und wären immer noch nicht an den Grenzwerten und wären immer noch nicht an dieser Wirkschwelle.
In der Schweiz wurden aber die Grenzwerte doch teilweise herabgesetzt. Ist das nicht doch ein Zeichen dafür, dass man da was tun sollte?
Wenn wir sie herabsetzen würden, wären wir immer noch geschützt in Deutschland, weil wir immer noch mit unseren tatsächlichen Expositionen deutlich unterhalb der Grenzwerte sind. Das ist aber keine wissenschaftliche, sondern die
Entscheidung in der Schweiz
war nicht auf neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen oder einer anderen Bewertung geschuldet, sondern das war ein letztlich gesellschaftlicher Prozess. Diskussionskommunikationsprozess. Und das ist ja auch eine gesellschaftliche Entscheidung tatsächlich, wie man mit bestimmten Techniken umgehen möchte.
Ja, wir haben, mein Kollege Georg Ehring hat für uns noch die Hörerfragen im Blick. Herr Ehring, vielleicht können Sie da auch noch was zu beitragen.
Ja, es gibt eine ganze Reihe von Hörern, sehr viele, die Schäden durch und Gesundheitsbeschwerden durch Elektrosensibilität schildern. Zum Beispiel Dr. Ulla Ellermann, die sagt, wenn sie mit dem Handy telefoniert, wird ihr nach 2 Minuten schlecht. Wenn sie in der Nähe von WLAN sitzt, wird ihr auch nach kurzer Zeit übel. Auf einer Liege mit viel Metall zitterte sie die ganze Zeit innerlich und könne schlecht schlafen in Hotels, eben wegen des WLANs, wo sie dann auch die Fernsehantenne sofort rauszieht. Sie hat ihr Bett zu einem faradayschen Käfig zur Abschirmung von Strahlung umgestaltet, die Liege ersetzt durch eine ohne Metall und alles verkabelt, nicht kabellos. Die Frage schließt sich an, wie sind solche Beschwerden zu erklären? Es gibt sehr viele Berichte über so etwas in unserem E-Mail-Eingang und nützen Versuche, sich davor zu schützen.
Herr Kühling, solche Probleme haben Sie vermutlich bei Ihnen in Ihren Umweltgruppen auch häufiger zu hören bekommen, oder?
Nicht nur zu hören, sondern auch persönlich erlebt. Auch nachvollziehbar, messtechnisch nachvollziehbar, dass beispielsweise Kopfschmerzen dann auch mit Messgeräten zur zeitgleichen Überschneidung gekommen sind. Insofern, wenn man das selbst erlebt, dann nimmt man solche Effekte natürlich ganz anders wahr. Aber ich will noch mal zurück auf dieses Thema der angeblichen Sicherheit von Grenzwerten. Wenn wir uns auf einen ursächlichen Wirkungsbezug zurückziehen wollen, wie es getan wird von den offiziellen Stellen, wie Frau Pauline das so gesagt hat, ne, dann ist das in meinen Augen eine wissenschaftlich unhaltbare Verkürzung. Denn wir haben einen Organismus vor uns, der durch Mehrfachbelastung verschiedener Noxen, durch Langzeiteffekte nicht geschützt ist, wo wir Ernährungssituationen und genetische Veränderungen haben.
Ja.
Das kann man mit einem ursächlichen Wirkungskomplex nicht so ohne weiteres erklären.
Herr Kühling, ich merke schon, an der Stelle kommen Sie mit Ihren beiden Mitdiskutanten hier nicht auf einen grünen Zweig.
Aber, ja, weil falsches gesagt wird, denn wenn gesagt wird, die Schweizer, die haben das so entschieden, dann weiß ich aber, dass die aufgrund der amerikanischen und italienischen Studien, die genannt worden sind, diese Ansicht, die vor Jahren schon gefunden wurde, sich bestätigt fühlen.
Lassen wir das jetzt trotzdem an der Stelle mal dahingestellt, sondern schauen wir mal, wenn es tatsächlich so wäre, wie Sie sagen, dass Mobilfunkstrahlung gefährlich ist.
Das sage ich nicht. Ich sage nur, dass Wirkungen da sind, die man bewerten muss von der Gesellschaft.
Aber diese Risiken, wie hoch schätzen Sie die denn ein? Also es ist ja durchaus so, wenn wir auf die Straße gehen, begeben wir uns in den Straßenverkehr und es gibt ein Risiko, dass ich einen Unfall baue. Wie groß ist denn Ihrer Meinung nach die Gefahr, dass ich dadurch durch Mobilfunkstrahlung krank werde? Ist das so in der Gefahr wie, naja, ich kann auch jeden Tag einen Unfall haben? Oder ist das deutlich schlimmer? Ist das so wie bei Lungenkrebs? Können Sie das irgendwie quantifizieren, wie groß Sie diese Gefahren sehen? Oder können Sie das?
Es lässt sich nicht so einfach quantifizieren. Wir müssen sehen, dass wir seit Jahren eine stetige Zunahme von Exposition haben, sprich von der einwirkenden Stärke bei den Menschen. Da gibt es ja Messprogramme, die zeigen, es geht kontinuierlich bergan. Und zukünftig haben wir durch 5G eine flächendeckende sogenannte Befeldung, wie die Mobilfunkmenschen sagen. Das heißt, wir können uns gar nicht mehr entziehen. Und jetzt kommt eine generelle Betrachtung eigentlich dazu. Wir sind derzeit dabei, unsere Erde systematisch physikalisch zugrunde zu richten. Und was wir jetzt mit der ganzen Mobilfunktechnik einschließlich 5G und Weiterentwicklung zu sehen haben, ist, dass das biologische Lebenssystem der Menschen, Tiere und Pflanzen gestört wird, durcheinandergebracht wird, dass sich Effekte zeigen. Das heißt, wir müssen erwarten, dass sich diese ganzen Dinge manifestieren, dass diese
Herr Kühling, ich glaube, der Punkt ist angekommen. Ich würde gerne Herrn Lerchel nochmal das Wort geben. Sie haben da an ein paar Stellen auch ganz gewaltig mit dem Kopf geschüttelt. Was wollen Sie dazu sagen?
Ja, es ist eine Tatsache, dass Menschen bezüglich Risikobewertung sehr schlecht sind. Das Risiko, vermeintliche Risiko von elektromagnetischen Feldern des Mobilfunks wird von vielen Menschen als gefährlich angesehen, aber andere Gefahren, die tatsächlich viel stärker sind, zum Beispiel Radon, ein radioaktives Gas, was in einigen Bereichen in der Bundesrepublik Deutschland tatsächlich gefährlich ist und auch Lungenkrebs verursacht, wird so gut wie gar nicht wahrgenommen. Das ist ein interessanter Zusammenhang, der auch von einer Studie, ich glaube des BFS, nachgewiesen worden ist, dass wir in puncto Risikobewertung wirklich sehr schlecht sind. Was mir nur einfällt, wenn es denn so schlimm wäre mit der Feldbelastung, dann müsste ja zum Beispiel auch die Lebenserwartung von uns Menschen sinken, aber sie steigt nach wie vor in Deutschland. Also das sind alles Dinge, die nicht zusammenpassen. Und insofern, und bei den elektrosensiblen Personen ist es tatsächlich so, dass diese Symptome ernst genommen werden müssen. Die werden auch ernst genommen, aber es gibt bisher keinen einzigen wissenschaftlichen Beweis, dass diese im Zusammenhang stehen mit elektromagnetischen Feldern. Das ist durch Blindversuche leider bisher noch nicht wahrgenommen worden.
Ganz kurz Frau Paulini noch dazu. Sie wollten auch noch kurz einhaken.
Man kann Risiken ja nur angeben, wenn man sicher weiß, dass die Effekte da sind. Davon gehen wir ja nicht aus. Wir gehen nicht davon aus, dass wir flächendeckende Gesundheitseffekte zu befürchten haben. Wir kümmern uns weiter darum. Es kann ja sein, dass die Dauer, die wir mit Mobilfunk zu tun hatten, in unserem Leben noch nicht ausreicht, dass es noch länger dauern könnte, bis eventuell Krebs entsteht. Das sind Schienen, die wir in der Forschung weiter verfolgen. Wir schauen uns weiterhin die wissenschaftliche Entwicklung an. Zu der Frage von Frau Wolf nochmal zu den WLAN in Schulen. Das war ja die Frage, wie nehmen wir die Sicherheit? Da schauen wir natürlich ganz besonders drauf, wenn es um Kinder und wachsende Körper geht. Mit dem WLAN in Schulen sind wir weit, weit, weit unter den Grenzwerten. Ich hatte schon gesagt, dass ich davon ausgehe, dass wir sicher sind. Und dafür gilt natürlich auch dort sollte man es nur anschalten, wenn es wirklich gebraucht wird. Es gibt überall Möglichkeiten, die Exposition zu reduzieren. Da sollten alle vorsichtig mit umgehen. Aber das ist der Hintergrund, warum wir nicht davor warnen, flächendeckend sozusagen WLAN in Schulen zu installieren.
Ja, Georg Ehring, vielleicht noch mal ganz kurz 2-3 Punkte von unseren Hörern zusammengefasst.
Wie kann ich die Strahlungswerte in meinem Schlafzimmer herausfinden und mich schützen, fragt Barbara Benkert aus Karlsruhe.
Ja, Herr Kühling, möchten Sie das vielleicht beantworten?
Es gibt verschiedene Messgeräte, die auch erschwinglich sind. Wenn man da 100-200 Euro einsetzt, kriegt man durchaus verlässliche Informationen.
Kann man sich die auch irgendwo ausleihen?
Möglicherweise, da habe ich aber keine Erkenntnisse darüber, wo man das machen kann. Aber es gibt ja viele Messbüros, die auch tätig werden und das sehr genau auch untersuchen können, dass man auch verlässliche Informationen hat.
In Ordnung, die nächste Frage.
Kann ein Experte der heutigen Sendung zur Bedeutung elektromagnetischer Strahlungen beim Induktionsherd etwas sagen, fragt Karin Röse.
Ja, habe ich.
Ja,
ich habe dazu in der medizinischen Fachzeitschrift veröffentlicht. Ich kann nur raten, aufgrund der starken Magnetfelder, die da entstehen können, sowohl zugelassene als auch bei falscher Topfart oder Ähnlichem, sollten also auf jeden Fall Schwangere und Kinder nicht vor einem solchen Herd stehen. Es ist zwar immer nur eine kurze Zeit, aber eigentlich gehört so ein Herd mit so einer Technik nicht in einen Haushalt.
Ein Hörer? Nö.
Ja, die Herde, die wir hier auf dem Markt haben, die sind geprüft und die sollten nicht gesundheitsschädlich sein. Das, was Herr Kühling sagt, gilt immer. Kinder, Schwangere, möglichst größeren Abstand haben. Das ist immer sicherer.
Okay, vielleicht eine letzte Frage noch.
Herr Jürgen Hagemeyer hat einen Herzschrittmacher und Defibrillator und fragt, welche Strahlung von außen da gefährlich werden könnte.
Mhm. Herr Lerche?
Ja, wenn die Grenzwerte überschritten werden, aber auch teilweise darunter, dann kann das gefährlich werden. Bei Herzschrittmachern älterer Bauart weiß man das, dass die durchaus empfindlich sind, wobei dann...
Also älterer Bauart heißt älter als 10 Jahre?
Ja,
oder?
Ungefähr älter als 10 Jahre. Die sind also tatsächlich so empfindlich, dass sie bei Diebstahlsensoren, beim Ausgang von Kaufhäusern zum Beispiel, teilweise ihren Dienst versagen.
Ach Gott!
Ja, das denkt man gar nicht, aber die Felder, die da entstehen, sind sehr stark, werden gar nicht wahrgenommen. Das macht solche Geräte, das stört sie. Das ist die elektromagnetische Unverträglichkeit. Oder auch bei zum Teil Erdkabeln, also wenn Hochspannungsleitungen in der Erde vergraben werden, dann ist direkt darüber auch die Feldstärke teilweise so hoch, dass Herzschrittmacher gestört werden könnten, aber eben nur diese ganz alten.
Herr Lächel, kurze Schlussfrage. Wenn Sie unseren Hörern ein, zwei Tipps mitgeben können, um ihren Strahlenbelastung im Alltag einzuschränken, was würden Sie denen sagen oder sagen Sie, braucht man sich nicht drum kümmern?
Nach wissenschaftlicher Datenlage braucht man es nicht, aber man kann natürlich sein Handy immer ausschalten, spart ja auch Strom. Und man kann versuchen, sich von Strahlungsquellen, wie ja schon mehrfach angedeutet worden ist, fernzuhalten. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, damit kann man nichts verkehrt machen.
Frau Paulini, Ihre beiden Tipps für Hörer, um die Strahlenbelastung zu reduzieren.
Nach Botschaft für alle, das Handy ist die stärkste Strahlungsquelle in der Regel, die uns umgibt. Es sind nicht die Masten, es sind nicht andere Geräte. Je größer der Abstand zwischen mir, meinem Körper und dem Handy ist, wenn ich telefoniere, wenn ich es nutze, desto sicherer bin ich.
Okay, und vielleicht von Herrn Kühling auch noch ein, zwei Tipps.
Ja, Abstand auf jeden Fall. Ausschalten, weil man auch sich hinterfragen muss, brauche ich all die Funktionen, die mir die Werbeindustrie anbietet. Und die Botschaft an die Gesetzgebung und an den Vollzug ist, was wir da im Grunde gegen Klimagegner, der Macher Trump im Grunde aufführen, ne? Das ist beim offiziellen Strahlenschutz leider in manchen Dingen auch so, Verantwortung erkennen und stärker tätig werden zum Schutz der Menschen.
Und damit geht unsere Sendung zu Ende. Vielen Dank an meine Experten. Alexander Lerchel von der Jacobs University in Bremen, Inge Paulini vom Bundesamt für Strahlenschutz und Wilfried Kühling vom Bund für Umwelt- und Naturschutz, BUND. Vielen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer, die sich mit Fragen und Anmerkungen beteiligt haben. Danke an Georg Ehring und Ute Lang und die vielen Kollegen hinter den Kulissen in Produktion und Technik und am Hörertelefon, die diese Sendung möglich gemacht haben. Nächste Woche geht es dann im Marktplatz um Geld für Kinder. Mein Kollege Jan Tengler spricht dann über Kindergeld und andere Hilfen für Menschen, die Nachwuchs bekommen haben. Kommenden Donnerstag der Marktplatz, dann wieder 10 nach 10 hier im Deutschlandfunk. Und nach den Nachrichten meldet sich hier gleich meine Kollegin Susanne Kuhlmann mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Bei ihr geht es dann unter anderem um die Preissenkungen bei der Deutschen Bahn. Das war's mit dem Marktplatz für heute. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.